Möchte noch einer von euch zu den Herausforderungen was sagen? Ja, bitte, Elisabeth. Oder Burkhard.
Ich kann es gerne probieren. Also es ist ein paar Mal viel schon der Begriff und den halte ich für relativ wichtig. Man muss Brücken zwischen verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen hinkriegen, aus der solidarischen Ökonomie heraus. Bedeutet für mich, ich habe zum Beispiel für den Bereich Genossenschaft immer wieder gesucht und habe einen Partner gefunden, der sich in der evangelischen Kirche gut auskennt und der weiß, wie die evangelische Kirche und das Denken in diesen Strukturen tickt. Ich hätte nie eine Zusammenarbeit in der Richtung hingekriegt, dass wir mit den evangelischen Kirchen bundesweit die Qualifizierung Energiegenossenschaften auf den Weg bringen. Man braucht also einen Partner auf der anderen Seite, mit dem man harmoniert, mit dem man sozusagen und der in den jeweiligen Großstrukturen sich auskennt und wo man dann tatsächlich Dinge umsetzen kann. Und dasselbe, was ich jetzt zum Beispiel in diesem Bereich Energiegenossenschaften mit den evangelischen Bildungseinrichtungen der evangelischen Kirche hinkriege, das könnte man im landwirtschaftlichen Bereich mit den Landfrauen hinkriegen. Das ist eine Struktur, die sehr verbreitet, sehr intensiv, sehr gut kommuniziert, sehr gut aufgestellt ist. Man brauchte sozusagen eine Partnerin bei den Landfrauen, die den Bereich solidarische Landwirtschaft in diese Struktur mit einfließen lässt, um wo man das wachsen lässt. Und Ähnliches wäre, wenn man tatsächlich im Bereich Belegschaftsbetriebe oder Nachfolgegesellschaften, muss man mit der Industrie- und Handelskammer oder mit der Gewerkschaft arbeiten können. Das heißt, man muss sozusagen Brücken in andere gesellschaftliche Großräume schaffen, wo man aber nur reinkommt, wenn man sozusagen einen Partner hat, der sozusagen mit einem selber harmoniert und der gleichzeitig weiß, wie innerhalb dieser Großstrukturen sozusagen Kommunikation notwendig ist und wen man wo an welcher Stelle wie ansprechen muss. Weil die Sprache der evangelischen Kirche, die Sprache der Gewerkschaft oder die Sprache der Landfrauen, das ist immer eine andere als zum Beispiel meine, deine oder ihre. Und insofern, nur wenn man die Brücken sozusagen in andere gesellschaftliche Bereiche in dieser Form, sage ich mal, hinkriegt, dann kann man die solidarische Ökonomie von einer Nischenorganisation in einen Mainstream der Gesellschaft hinkriegen. Und das würde ich für wichtig halten. Danke.
Ja, ist ja viel Wichtiges jetzt gesagt worden. Also ich versuche es dann auch mal kurz. Was ich dem einfach noch zusätzlich vielleicht hinzufügen möchte, solidarische Ökonomie ist keine Ware oder sollte keine Ware sein. Und ich glaube, dass wir ja immer in einem Widerspruch oder in einem Risiko auch stehen, die Dinge, die eigentlich anders, die alternativ sind, die wir eigentlich wollen, mit den Mitteln des Bestehenden dann zu bewerben. Sprich also in dem Fall nicht auf das Glatteis zu gehen, zu versuchen mit irgendwelchen glatten Marketingmaßnahmen, platten Zuschreibungen, irgendwelchen Anpreisungen zu versuchen, jetzt irgendetwas zu verkaufen, ja, was man aber nicht verkaufen kann, sondern was man eigentlich nur entwickeln kann, was wir ja auch noch gar nicht, wir haben es ja nicht, wir haben eine Idee, wir haben Erfahrungen, ja, und ich fand ja auch, also Jan, dein Beitrag richtig gut, da eben auch mal Widersprüche zu benennen. Das finde ich, glaube ich, das Allerwichtigste dabei, denn wir werden auch nur glaubwürdig, wenn wir genau den Finger immer da reinlegen, wo es so richtig wehtut und so richtig unangenehm ist. Und ich meine, ich habe ja selber vor einigen Jahren, ja, ich bin da auch, habe ich auch mal das hohe Lied der Genossenschaften und der Basisdemokratie gesungen. Natürlich weißt du irgendwann, ist ja irgendwie, da rätst du was und das stimmt ja so überhaupt nicht. Und da muss man das auch laut sagen dürfen. Da muss man auch sagen dürfen, Leute, wir haben da ein Dilemma. Und das Genossenschaftswesen, das verkommt gerade. Das ist in einem so dermaßen ein Risiko. Und was können wir damit machen? Ja, ist ja die Geschichte seit immer. Eigentlich seit immer, seit es, und je größer die Gruppen sind, umso schlimmer, dieser Unterschied zwischen oben und unten. Und es kommt ja dazu, finde ich, noch ein weiterer Aspekt, der vielleicht auch einfacher zu bearbeiten ist, wenn wir daran gehen, an diese internen Strukturen, nämlich die Frage dieser einseitigen Markterfolgsorientierung. Es geht ja eigentlich um was ganz anderes. Das Risiko sehe ich zum Beispiel, muss ich mal sagen, auch bei diesen Belegschaftsbetrieben ganz heftig, ja. Wenn es dann darum geht, Belegschaftsfonds zu gründen, ist ja auch nichts Neues. Das gab es ja schon ewig und da gab es ja auch nicht nur schöne Erfahrungen mit. Und wenn man guckt, was die Anleger in der Finanzkrise zum Beispiel sind, die ihre Prozente fordern, sind das großteils gewerkschaftliche Pensionsfonds, ja, die jetzt aber hier auftreten und irgendwie ja, dann auch andere Unternehmen kaputt machen, weil sie eben nur noch ihre Rendite daraus ziehen sollen. Mit solchen Widersprüchen müssen wir uns auseinandersetzen. Und wenn wir die Idee haben, größere Betriebe in Belegschaftshand zu übernehmen und das dann reduzieren auf eine Kapitalbeteiligung von Arbeiterinnen und Arbeitern, dann denke ich, das ist schlichtweg kapitalistische Wirtschaftsweise, die ich dann nicht mehr so wirklich in der solidarischen Ökonomie verorten würde, auch wenn wir Finanzierungsinstrumente und viel Kohle brauchen. Das ist ja wieder die andere Seite. Aber es geht auch darum, dass Menschen zusammenarbeiten, dass sie einander in die Augen schauen, dass sie was miteinander zu tun haben. Und das, glaube ich, das ist die große Herausforderung, dass wir nicht auf dieses Glatteis gehen der herkömmlichen betriebswirtschaftlichen Instrumente, der herkömmlichen Marketinginstrumente, sondern neue, andere Räume aufmachen, die kulturell auch anders ticken. Und das wünsche ich mir, dass wir da nach und nach so ein bisschen hinkommen. Aber das schaffen nicht wir, sondern wir können nur überlegen, wie wir Wege aufmachen und Räume öffnen, wo Menschen das miteinander machen können. Also nicht, dass wieder einige, die besonders schlau sind, vermeintlich sich was ausdenken, was andere dann tun sollten, sondern zu überlegen, wie es uns gelingen kann, diese Räume zu öffnen, wo die Menschen, die Betroffenen, das für sich selber entwickeln können.
Danke. Ich finde, was man jetzt schon raushören konnte und was mir gut gefallen hat bei der Frage nach den Herausforderungen, man hat schon viele Schritte trabbeln gehört. Also es gibt schon Schritte, die gegangen werden und die weiter diskutiert werden sollen an diesem Wochenende. Da bin ich sehr gespannt und freue mich drauf. Eine kurze Abschlussfrage, die ich von Christina Bayer übernommen habe und ich bitte um eine ganz kurze Antwort. Burkhard, vielleicht du zuerst. Macht Kooperation glücklich?
Nee, ich behaupte tatsächlich, dass sie über... Dass sie faktisch eine Überforderung darstellt. Und das Problem ist, Kooperation wollen immer alle, aber die Arbeit für die Kooperation, das wollen die meisten nicht machen. Und nach meinen Erfahrungen sind zum Beispiel selbstverwaltete oder kollektive Betriebe am wenigsten kooperationsfähig nach außen, weil sie intern einen hohen Kommunikationsaufwand betreiben müssen. Und das erfordert so viel Ressourcen oder bindet so viel Ressourcen, dass sie nach außen wenig Raum noch für weitere Kooperation haben. Und das ist bei allen Betrieben die sogenannte hohe Transaktionskosten, also hohen Aufwand an sozusagen Kommunikations- und Organisation haben. Und insofern, um so solidarökonomischer und gleichberechtigter man arbeitet, umso schwieriger wird Kooperation, weil sozusagen umso mehr Zeit muss man aufwenden, um sozusagen die Organisation der Ansprüche umzusetzen und zu kommunizieren.
Danke.
Kann ich auch gleich direkt, ja? Die Transaktionskosten der Hierarchie sind, glaube ich, höher als die Transaktionskosten der Kooperation, würde ich mal behaupten. Es gibt immer diese Gallup-Studie, die das ganz toll darlegt, ja, wie Leute innerlich kündigen unter hierarchischen Arbeitsverhältnissen, wie sie krank werden, wie sie demotiviert werden, was für immense volkswirtschaftliche Schäden jedes Jahr dadurch entstehen, dass Leute unter hierarchischen Bedingungen arbeiten müssen. Und ich habe mittlerweile, nachdem ich auch Phasen in meinem Leben hatte, wo mir das alles in der Altern...
Begrifflich anders, aber die Transaktionskosten, dass, sage ich mal, Hierarchien Folgewirkungen negative haben, das ist damit gar nicht in Frage gestellt. Die Transaktionskosten sind nur die Kosten, die sozusagen durch zusätzlichen Aufwand von Kommunikation und Organisation. Und so mehr mit Leute gleichberechtigt miteinander reden, umso höher ist der Aufwand der Kommunikation hinzubekommen. Zu zweit, zu dritt, zu sechst ist es noch möglich. Zu 20 ist es vielleicht noch gut machbar. Zu 200, 300 gibt es noch Beispiele. Und ab da wird es schwierig.
der Aufwand, wenn Leute nicht mehr miteinander reden, was da schief geht, was da an Fehlproduktionen und Fehlern passiert, ja, das muss man erstmal noch messen. Ne? Wenn Leute sich innerlich verabschieden und dann irgendwas machen, aber ihre Arbeit nicht mehr engagiert und in der Kommunikation machen. Also ich habe da mittlerweile ein bisschen einen anderen Blick drauf. Ich glaube auch, dass die Zeit, die wir mit Menschen verbringen, ungeheuer wertvoll ist, weil das ist unsere Lebenszeit. Und ich möchte mein Leben nicht irgendwelchen Effizienzkriterien unterwerfen. Ich möchte Zeit mit Menschen verbringen und ich möchte in dieser Zeit gemeinsam etwas entwickeln, was eine Basis gibt, auf der man wirtschaften kann. Und zum Beispiel gibt es in Afrika diese Tradition, hat sich wohl auch immer gehalten, auch des Palaver. Das hat hier immer so ein bisschen einen negativen Touch, aber das ist eine hochwirksame Form der Konsensfindung, der Konfliktlösung, wie Menschen miteinander leben können, auch wenn sie ganz unterschiedliche Auffassungen haben. Da wird so lange über etwas gesprochen. Wir sagen das immer so ganz abwertend. Naja, es ist zwar alles gesagt, aber noch nicht von allen. Und man guckt da immer so, ist doch eigentlich blöd, ja. Aber das ist eine Methode der Konsensfindung auch in der Gruppe, dass man so lange miteinander spricht, bis wirklich alle das zu ihrem eigenen gemacht haben, weil nämlich vieles auch erst dann zum eigenen wird, wenn ich es selber ausgesprochen habe und nicht, wenn ich es abgenickt habe, weil es irgendjemand anderes gesagt hat. Und diese sozialen Errungenschaften, die haben, glaube ich, einen großen Wert. Und diese Ökonomie, diese technischen Sachen, was heute entwickelt ist, da braucht Mensch gar nicht mehr so viel Arbeitszeit. Da geht es viel mehr um die sozialen Herausforderungen, um die sozialen Abstimmungsprozesse, um das Reden miteinander, dem Zeit zu geben, um dann eine sichere Basis zu haben, eine abgestimmte, eine menschenwürdige Basis, auf der man gut miteinander kooperieren kann. Insofern denke ich, Kooperation kann glücklich und unglücklich machen. Natürlich alles beides, je nachdem, was für eine Kultur es ist. Du kannst so schweineviel leiden in deinen Kooperationsstrukturen. Natürlich, weil es auch unheimlich wehtut. Gerade umso mehr du willst mit Leuten, umso schlimmer ist es ja, wenn es nicht läuft. Ja? Aber wenn es gelingt, ein bisschen diese Konkurrenzmuster da rauszukriegen und das auf eine gute und kooperative Art wirklich miteinander zu tun, ist das schon was ganz Schönes.
Danke, Elisabeth.
Ja, ich neige auch zur positiven Seite.
Das finde ich gut.
Es gibt ja Grundbedürfnisse, psychologische Grundbedürfnisse, auch nicht nur körperliche, physische Grundbedürfnisse. Und zu diesen Grundbedürfnissen, da gibt es im Grunde vier Stück. Das eine ist ein Bedürfnis nach sozialer Verbundenheit. Da passt die solidarische Ökonomie, weil es ja um Zusammenarbeit, um Kooperation geht. Dann gibt es ein Bedürfnis nach Autonomie, nach Mitgestaltung. Auch hier ist die solidarische Ökonomie sicherlich besser als jede konkurrierende Ökonomie. Der nächste Punkt ist ein Bedürfnis nach Sicherheit. Und ich habe natürlich eine ganz andere Situation, wenn ich im Betrieb schon alleine Transparenz habe, wenn ich allein weiß, es gibt Schwierigkeiten im Unternehmen. Wir können darüber reden, wir können sehen, wie wir darauf reagieren. Das ist eine ganz andere Situation, als wenn ich erfahre von einem Monat auf den anderen, dass ich entlassen werde. Wie das bei StrikeBite zum Beispiel war, ohne das Groß, was Geld noch im Topf ist, gezahlt wird. Also es gibt ja da ganz krasse Situationen von Entlassungen und diese unheimliche Angst vor Arbeitslosigkeit, die viele Menschen beschäftigt. Das Problem ist natürlich auch in solidarischen Ökonomien da, aber ich habe immerhin die Möglichkeit, das mitzugestalten und mitzuwissen. Und der letzte Punkt bei den Vieren ist das Bedürfnis, etwas mitzugestalten, etwas Positives auch zur Gesellschaft beizutragen. Und ich denke, auch da ist solidarische Ökonomie vorne. Und generell ist es so, dass Menschen einfach viel lieber kooperieren, als konkurrieren zu arbeiten. Wir haben beides in uns, aber es gibt immer mehr Studien, auch Metastudien, die zeigen, der Christian Felber hat das in seinem Buch zur Gemeinwohlökonomie ein bisschen zusammengefasst, dass eben Menschen viel eher und viel lieber kooperieren und dort auch quasi produktiver sind. So. Das ist aber alles die Theorie. Das wäre auch die Praxis. Nur haben wir natürlich die Situation, dass eben es ein Außen gibt für die einzelnen Projekte und Betriebe und auch die Kooperation zwischen zwei Projekten und Betrieben findet ja nicht im luftleeren Raum statt. So, und deshalb gibt es diesen Druck und es gibt die Situation, wie ich vorhin sagte, dass wir alle was anderes gelernt haben. Und deshalb finde ich diesen Begriff der Kultur der Kooperation sehr wichtig auf allen Ebenen und auch auf der Ebene der gesamten Gesellschaft, wirklich auch als Kultur, als Kommunikationskultur, als Kultur miteinander umzugehen, als Lebensstil, wirklich das wirklich umzudrehen. Im Alltag, glaube ich, sind wir sehr auf dieser gemeinschaftlichen sozialen Ebene, in unseren engen Bezügen, familiär, freundschaftlich, aber dann in der Ökonomie, da auf einmal gelten dann andere Werte. So, und da, glaube ich, müssen wir hin, diese Werte in die gesamte Gesellschaft zu tragen. Da stimme ich mit der Gemeinwohlökonomie, die das ja auch propagiert, überein. Und es passt auch zu anderen Konzepten. Ja, und deshalb, aus diesem Grunde, ist mir so wichtig, dass wir auf diese öffentliche Ebene gehen. Dass wir eben nicht nur auch im Kleinen versuchen, was zu verhindern, aber dass wir das auf der öffentlichen Ebene auch diskutieren und dass wir kämpfen für andere Rahmenbedingungen. Wir brauchen andere Rahmenbedingungen. Momentan wird der zerstörerische ökonomische Sektor subventioniert. Die konventionelle Landwirtschaft, da geht auf europäischer Ebene das meiste Subventionsgeld rein, überhaupt Landwirtschaft, da gehen 90% in die erste Säule und die erste Säule, das ist die großindustrielle Landwirtschaft. So. Und 10% gehen dann in Regionalentwicklung und in Direktvermarktung und da. So, und das haben wir durch verschiedenste Bereiche durch. Wir müssen erstens diese Subventionierung loswerden, zweitens die Diskriminierung, ich komme zum Ende des Netzes, die Diskriminierung des solidarischen Sektors, dass wir also diese Subventionen, die es gibt, zumindest auch bekommen, oder diese Fördermaßnahmen oder was auch immer es gibt an Strukturen und Rahmenbedingungen. Und drittens, wir müssen eigene Förderinstrumente oder was auch immer bekommen, denn die solidarische Ökonomie produziert ja wirklich gesellschaftlichen, ja, Gemeinwohl, gesellschaftlichen Mehrwert, sinnvolle Produkte, und ja, Produkte sind ja Waren und Dienstleistungen, und das muss eben gefördert werden. So, und das müssen wir sehr deutlich machen, und dafür müssen wir gerade jetzt in dieser Krise kämpfen.
Okay, danke. Ich habe jetzt schon furchtbar überzogen. Stehen noch zwei Antworten aus, wenn euch...
Ich mache es mal im Schnellfeuer. Also.
Okay, überrumpelt.
Ganz unglücklich, um die Antwort einfach zu beantworten. Also, weil Kooperation ist Abgabe von Macht. Wenn das nicht gemeint ist, soll man sie nicht machen. In der Regel ist das nicht gemeint. In der Regel ist das ein Partizipationsverfahren und kein Kooperationsverfahren. Das Zweite, solidarisches Wirtschaften in einer horizontal ehrlichen Kooperation ist Ausgleich. Ist der wirklich gemeint? Denn wenn ich in die Betriebe reingucke, wird die Leistung bewertet und danach auch der Arbeitslohn. Also, wo ist da tatsächlich das Kooperative? Da sind wir noch weit weg. Ja, das Dritte, wir reden über ganz grundsätzliche Themen, da gab es schon mal einen gesellschaftlichen Aufstand, haben wir vergessen. Die Weber. Das war der Aufstand der Kooperation der Handwerker gegen die Maschinerie. So lange ist das Thema sozusagen. Von daher zu glauben, dass wir in 5 Kongressen in 10 Jahren das aus unseren Köpfen herausbekommen hätten, ist eine Illusion. Von daher werden wir an diesem Weg persönlich unglücklich sein. Vielleicht werden wir damit gesellschaftliches Glück produzieren. Aber die Frage war ja, macht Kooperation glücklich? Mich wahrscheinlich nicht, aber ich denke, sie ist notwendig.
Ich will auch noch ganz kurz sagen, obwohl mich die Meinung des Publikums eigentlich viel mehr interessiert jetzt langsam. Ich denke mal, dass es einerseits auch ein bisschen illusionär ist, einfach nur von Kooperation zu sprechen in den Unternehmen, sondern so wie ein Unternehmen sich als ein solidarisches entwickelt, gibt es auch ganz andere Bildungsprozesse und ganz andere Versuche zumindest der Transparenz und der Delegationsprinzipien. Das heißt also, wenn tatsächlich ein Überblick geschaffen wird, ich denke hier an Filme über Gemeinschaftsunternehmen aus Brasilien, zum Beispiel von Anteag, wo die Leute einfach kämpfend sprechen.
weil sie sind dabei, den Betrieb umzustrukturieren und sie lernen viel mehr als vorher über den Betrieb. Sie haben erstmalig die Möglichkeit, ihre Meinungen einzubringen und das ist Genugtuung. Das, denke ich, darf man dabei nicht vergessen. Es ist natürlich ein permanenter Bildungsprozess. Wenn der nicht klappt, ist es eben einfach gescheitert. Die zweite Sache ist meiner Ansicht nach, gehört dazu die politische Perspektive. Auch dort, weil wenn ich weiß, dass das, was wir hier tun, abgesprochen ist, nicht nur mit meinen Unterstützern oder anderen Betrieben, mit denen ich kooperiere, sondern wenn das abgesprochen ist, zum Beispiel mit Vertretern meiner Kommune, also im politischen Sinne, dann weiß ich, ich bin hier dabei, den Staat in einer anderen Weise mit aufzubauen. Und darum geht es doch. Es geht doch tatsächlich um eine Demokratisierung in einer anderen Richtung, wo der Mensch und die Gesellschaft im Mittelpunkt steht. Aber jetzt könnten wir das ja wirklich mal diskutieren unter allen. Okay, gute Nacht.